Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Martin Fritz.
Auf einem Spielplatz mit Rutschen und Schaukeln schiebt ein Bagger Erde zusammen und füllt sie in einen Containersack aus Kunststoff um. Männer tragen mit Schaufeln den Rasen ab. Es wäre ein alltägliches Bild, würden die Arbeiter nicht weiße Strahlenschutzanzüge und große Gesichtsmasken tragen. Wenige Meter weiter spritzen vermummte Gestalten mit einem Wasserstrahler sorgfältig einen gepflasterten Platz ab. Das Schmutzwasser saugen sie auf und pumpen es in einen Tank auf einem Lastwagen. Zufrieden blickt der Chef des Arbeitertrupps, Hidokazu Kishi, auf die Anzeige seines Geigerzählers.
Die Strahlung ist um mehr als die Hälfte auf 0,2 bis 0,3 Mikrosievert pro Stunde gesunken. Mehr ist nicht zu schaffen. Aber mehr ist auch nicht notwendig, denn damit liegen wir unter dem Grenzwert von 1 Millisievert jährlich für die Strahlendosis von Kindern.
Der Spielplatz gehört zum Schulzentrum von Hirono, einem 5000-Seelen-Ort direkt am Rand der 20-Kilometer-Sperrzone um die zerstörten Atommeiler von Fukushima. Seit der Evakuierung vor einem Jahr stehen die Gebäude leer. Nun testet die staatliche Atomenergieagentur hier Methoden der Dekontaminierung. Die Zwischenbilanz von Aktionsleiter Kishi fällt gemischt aus.
Wenn die oberste Bodenschicht weg ist, geht die Strahlung runter. Aber danach wird es schwierig. Wo lagern wir die Säcke mit dem radioaktiven Erdreich? Wie stapeln wir sie? Im Moment bringen wir sie zu einer neu gebauten Lagerstelle an der Küste, aber dort ist nicht viel Platz.
Bald geht diese Testphase zu Ende. Im April soll die Dekontaminierung in der Region Fukushima in großem Stil beginnen. Umgerechnet 11 Milliarden Franken stehen dafür bereit. Über 160.000 Evakuierte aus dem 30 Kilometer Umkreis der Atomanlage warten darauf. Zugleich herrscht große Unsicherheit darüber, wie viele Evakuierte dann tatsächlich in ihre früheren Wohnorte zurückkehren werden. Shoko Suzuki, die Besitzerin eines kleinen Supermarktes in Hirono, misstraut den Versprechen der Behörden.
Wir haben ja gar keine Ahnung von Radioaktivität. Ob die Strahlung wirklich so problemlos ist, kann man nicht wissen.
Binnen 2 Jahren wollen die Behörden alle Flächen mit weniger als 50 Millisievert Jahresdosis dekontaminieren. Dabei fallen 29 Millionen Kubikmeter Abfall an, so viel wie 23 Sportstadien voll. Nur wo die jährliche Strahlendosis nach der Reinigung unter 20 Millisievert jährlich gesunken ist, der Grenzwert für Erwachsene, wird die Sperrzone aufgehoben. Dagegen bleiben alle Gebiete mit mehr als 50 Millisievert dauerhaft gesperrt. Die andere bittere Wahrheit, mit der Japan leben muss: diese Katastrophe ist nicht so unvorhersehbar gewesen, wie es Behörden und AKW-Betreiber anfangs immer wieder behauptet haben. Diese Katastrophe ist das Resultat von absichtlich ignorierten Risiken und bewusst gewählten Strukturen.
Fukushima 第一原子力発電所が建てられたのは
Ein Dokumentarfilm erinnert an den Bau von Japans erstem Atomkraftwerk, dem Reaktor 1 in Fukushima Daiichi, das als erstes AKW in Japan Ende März 1971 nach 4 Jahren Bauzeit den Betrieb aufnahm. Ein stolzer Moment für die junge Wirtschaftsmacht im fernen Osten. Aber der erste Reaktor wurde von General Electric aus den USA geliefert, daher übernahm Japan auch die US-Sicherheitsvorschriften. Allerdings berücksichtigten die Japaner mit voller Absicht 2 für die Sicherheit entscheidende Punkte nicht. Erstens ignorierte man die US-Vorschrift, dass ein Atomkraftwerk weit weg von besiedelten Gebieten stehen muss. Daher lebten vor dem Unfall 2 Millionen Menschen im Umkreis von 50 Kilometern um die Fukushima-Reaktoren. Bis zum Ballungsraum Tokio mit 35 Millionen Menschen sind es nur 250 Kilometer. Nach dem 11. März gerieten sie alle in Gefahr. Tetsuro Itakuda, Ende der 60er Jahre Mitglied der Atomsicherheitskommission, gab im japanischen Fernsehen zu:
Wenn man uns heute sagt, dass diese Entscheidung verantwortungslos war, dann kann ich nichts dagegen sagen. Das Wichtigste war, dass die japanische Bevölkerung einfach vom Atomstrom Vorteile bekommt.
Der zweite Punkt: Japan verzichtete auf die Vorschrift, alle Anwohner eines Kraftwerks bei einem Unfall sofort zu evakuieren. Es dauerte mehr als einen Tag nach Ausrufung des atomaren Notstandes, bis in Fukushima die Evakuierung für den Umkreis von 20 Kilometer angeordnet wurde. Doch Japans Atomindustrie verhinderte seit den 60er Jahren alles, was Widerstand gegen die Technologie hätte wecken können, wie Hirofumi Satake, früherer Chefbeamter für AKW-Sicherheit, erklärt.
Wenn wir über die Möglichkeit einer Evakuierung gesprochen hätten, dann wären die Anwohner bestimmt gegen den Bau der Kraftwerke gewesen. Nach dem Motto, eine Anlage, die zur Evakuierung führen kann, brauchen wir nicht. Das hätte die Verbreitung der Atomenergie gestoppt.
Also konstruierte Japans Atomindustrie konsequent einen Mythos, dass Atomkraftwerke absolut sicher sind und niemals Unfälle verursachen. In der Werbung des Betreibers Tokyo Electric Power Company, kurz TEPCO, versprach eine kindliche Stimme ganz freundlich:
Wir verwalten radioaktive Stoffe sicher. Deswegen macht euch keine Sorgen.
Im Laufe der Zeit machte der Sicherheitsmythos die Atomindustrie selbst blind für die Unfallgefahren. Das bestätigt auch Professor Kunio Yanagida, der die offizielle Kommission zur Untersuchung der Fukushima-Katastrophe mitleitete.
Das grundlegende Problem ist, dass es zigfaches Wegschauen an allen Ecken und Enden gegeben hat.
Die Atomindustrie konnte und wollte sich einen GAU, den größten anzunehmenden Unfall, nicht vorstellen. So hielten es die TEPCO-Ingenieure für ausgeschlossen, dass die Stromversorgung für einen Reaktor längere Zeit unterbrochen bliebe. Wegen der Ersatzgeneratoren würde die Kühlung höchstens kurzzeitig ausfallen, waren sie überzeugt. Dabei ignorierten sie, dass ein starker Tsunami das AKW Fukushima in jedem Fall lahmlegen würde. Experte Yanagida:
Es heißt immer, dass die Notstromaggregate zu niedrig standen und deswegen die Kühlung ausfiel. Doch die Schalttafeln lagen genauso niedrig und waren genauso wenig gegen einen Tsunami geschützt.
Im TEPCO-Handbuch für die AKW-Techniker kam daher jenes Szenario nicht vor, das sich am 11. März in Fukushima ereignete. Erst unterbrach ein Erdbeben die Stromleitungen zum Kraftwerk, dann zerstörte ein Tsunami die Notstromversorgung. Zuvor hatte TEPCO die Tsunami-Gefahr immer wieder kleingeredet. Der frühere Vizechef der Atomsparte des Konzerns, Yusuke Sabaguchi, rechtfertigt sich:
Wir gingen nicht davon aus, dass ein Ereignis, das nur alle 10.000 Jahre einmal vorkommt, morgen geschehen kann. Wir waren einfach vom optimistischen Denken beherrscht.
Selbst die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 brachte das nukleare Dorf aus Bürokraten, Strommanagern und Atomforschern nicht zum tieferen Nachdenken. Die Versorger wehrten sich heftig, als der Staat die Sicherheitsauflagen für die Kraftwerke verschärfen wollte. Takuya Hattori, zu jener Zeit Vizechef von TEPCO, erklärt, wie man damals gegen die Regierungspläne argumentierte.
Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist sowieso nicht groß. Zudem hatten wir die ganze Zeit nach außen erklärt, dass unsere Atomkraftwerke sicher sind. Eine staatliche Vorsorge für Unfälle hätte unsere mit viel Mühe aufgebaute Philosophie der Sicherheit zunichte gemacht.
In dieser Situation machte sich die Lobbyarbeit der Stromwirtschaft bezahlt. Hohe Beamte aus dem Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie durften auf gut dotierte Posten bei den Versorgern wechseln. Atomforscher erhielten Zuschüsse für Studien, Vorträge und Konferenzen. Den Städten in der Nähe der Atomkraftwerke schenkte man Sportstadien, Museen und Parks. Parlamentsabgeordnete in den AKW-Gebieten wurden mit Spenden bedacht. Praktisch für die Konzerne war, dass sie solche Ausgaben bei der Berechnung und Genehmigung des Strompreises geltend machen konnten. Die Extrakosten gingen also zu Lasten der Kunden und schmälerten die Gewinne nicht. Schließlich wurde dieses Korruptionsrad ja gedreht, um das gewinnträchtige Geschäft mit dem Atomstrom abzusichern. Bei Aktienanlegern waren japanische Energiekonzerne beliebt, weil die Kurse wenig schwankten und die Aktionäre hohe Dividenden erhielten. Der Politologe Jiro Yamaguchi von der Universität Hokkaido kritisiert, dass sich die Praxis bis heute nicht geändert hat.
Die Stromversorger versuchen heute immer noch, ihren Einfluss geltend zu machen. Wir sollten ihnen jetzt verbieten, dass sie an Abgeordnete spenden können, die den Atomunfall in Fukushima untersuchen.
Bereits in der Debatte nach Tschernobyl hatten sich die Loyalitäten bewährt, die TEPCO und Co. durch ihre Geldflüsse nährten. Der Staat verzichtete schließlich auf verschärfte Sicherheitsauflagen. Die Versorger schalteten lieber ganzseitige Zeitungsanzeigen. Ihre Reaktoren würden rund um die Uhr kontrolliert und seien daher sicher. Die Firmen konnten so weitermachen wie bisher. Sicherheit wurde kleingeschrieben, sie kostete nur Geld. Unfälle und Schlampereien wurden versteckt. Der frühere Leiter der AKW-Anlage Fukushima Daini, Kensuke Naeki, sagt offen, dass die Selbstregulierung der Energiebranche nicht funktionierte.
Wir hätten mehr für die Sicherheit getan, wenn man uns dazu gezwungen hätte. Aber es wurde unserer Selbstregulierung überlassen. Was soll denn das heißen, Selbstregulierung? So etwas gibt es doch gar nicht.
Die Atomkatastrophe traf deshalb Japan ganz und gar unvorbereitet. Als die letzten Notbatterien in Fukushima wenige Stunden nach dem Tsunami ihren Geist aufgaben, verloren die Techniker die Kontrolle über die Reaktoren 1 bis 4. TEPCO-Manager Masao Yoshida, bis vor kurzem Leiter der Atomanlage in Fukushima, gesteht:
In den ersten Tagen nach dem 1. März konnten wir die Situation gar nicht einschätzen. Ehrlich gesagt, gab es ein paar Mal den Fall, wo ich gedacht habe, ich werde sterben.
Die wenigen verbliebenen Arbeiter, die als Fukushima 50 in die Geschichte eingingen, kämpften mit tiefer Dunkelheit, hoher Strahlung und starken Nachbeben. In einem TEPCO-Bericht von Anfang Dezember schildert ein älterer Arbeiter, wie er mangels Strom ein Ventil mit der Hand öffnen musste. Zitat:
Ich wollte diese Arbeit wegen der hohen Strahlung nicht den Jüngeren überlassen und zog mir komplette Schutzkleidung über. Aus dem ringförmigen Hohlraum unter dem Reaktor hörte ich einen furchterregenden, tief knallenden Lärm. Als ich mich auf den Metallwulst stellte, um das Ventil zu erreichen, schmolzen durch die Hitze die Sohlen meiner schwarzen Gummistiefel und ich rutschte weg.
Laut der eigenen Untersuchung von TEPCO machten die AKW-Techniker bei ihrem Kampf gegen die Kernschmelze alles richtig. Doch eine Regierungskommission stellt in ihrem 500-seitigen Bericht Fusch und Schlamperei fest. Zum Beispiel wussten die Techniker nicht, wie der Kühlkreislauf von Reaktor 1 funktionierte. Erst 15 Stunden nach der mutmaßlichen ersten Kernschmelze wurde der Überdruck im Reaktor durch das Ablassen von Dampf verringert. Für die zweite Explosion, fast 3 Tage nach dem Tsunami, gibt es bis heute noch keine Erklärung. 2 Tage zuvor war Reaktor 3 fast 7 Stunden lang ungekühlt geblieben. Die Techniker hatten die Wasserzufuhr gestoppt, ohne sich um Ersatz zu kümmern. Es dauerte über einen Tag, bis man mehr Wasser als Kühlmittel einsetzte. Ebenso wenig hat TEPCO bislang begründet, warum die Atomanlage am 15. März morgens plötzlich große Mengen Radioaktivität ausspuckte. Der Nuklearwissenschaftler Hisashi Ninokata vom Tokyota Institut für Technologie verlangt deshalb mehr Transparenz.
TEPCO muss die Befehlsketten innerhalb der Atomanlage veröffentlichen. Nur dadurch könnte der Versorger das verlorene Vertrauen wiederherstellen.
Auch wenn es offiziell keinen Strahlentoten gab, fällt die Bilanz der Atomkatastrophe deprimierend aus. Es wurde mindestens 1/10 der Strahlenmenge der Atomkatastrophe von Tschernobyl freigesetzt. Die ausgetretene Cäsiummenge entsprach 168 Atombombenexplosionen der Hiroshima-Stärke. Noch nie wurde so viel Radioaktivität auf einmal ins Meer abgelassen. Es hätte auch weitaus schlimmer kommen können. Über 1300 abgebrannte Brennstäbe in den Abklingbecken von Reaktor 4 wurden vermutlich gerade rechtzeitig gekühlt, bevor sie in Brand geraten und gewaltige Mengen strahlende Teilchen in die Luft tragen konnten. Intern spielte die Regierung recht früh die Notwendigkeit durch, den Großraum Tokio zu evakuieren. Um eine Panik zu vermeiden, blieb der Plan jedoch unter Verschluss. Jedenfalls hatte zeitweise selbst TEPCO jede Hoffnung aufgegeben und wollte seine Techniker aus den Kraftwerken zurückziehen. Doch der damalige Premierminister Naoto Kan befahl, dass die TEPCO-Techniker weiterkämpfen müssten.
Ich dachte, Japan würde ein Drittel oder die Hälfte der Landfläche an den unsichtbaren Feind, an die Strahlung verlieren. Davon wären auch andere Länder betroffen gewesen. Falls Japan gesagt hätte, wir können uns der Atomanlage nicht mehr nähern, weil es zu gefährlich ist, und falls sich die Radioaktivität weiter und weiter ausgebreitet hätte, musste ich befürchten, dass die anderen Länder Japan nicht mehr als souveränen Staat anerkennen würden. Deshalb ging es nicht nur um den Rückzug von TEPCO. Die Zukunft der Nation stand auf dem Spiel.
Was in den Reaktoren tatsächlich passiert ist, weiß man nicht. Im Reaktor 1 waren die Brennstäbe vermutlich schon wenige Stunden nach dem Ausfall der Kühlung komplett geschmolzen und aus dem inneren Druckbehälter ausgetreten. Computersimulationen zufolge fraß sich die glühende Masse 2 Meter tief in den Betonmantel des äußeren Sicherheitsbehälters. Bis zur letzten Stahlhülle blieben nur 60 cm Schutzschicht übrig. In Reaktor 2 und 3 kam es ebenfalls zu Kernschmelzen. Dort sammelte sich 40-60% dieser Masse auf dem Boden des Reaktors, sagt der Atomwissenschaftler Hajimu Yamana.
No one knows the property or characteristics of those solids.
Dieses geschmolzene Material kann hart oder zerbrechlich sein oder Pulverform haben. Die Schmelze war schon weit fortgeschritten, als Meerwasser eingeleitet wurde. Die Masse hat auch mit Beton reagiert, der Silikate und Calcium enthält. Daher kennt niemand ihren Zustand.
Das drängendste technische Problem besteht darin, die Reaktoren dauerhaft zu kühlen. Die alten Leitungen und Stromkabel waren zerstört, deshalb mussten Ersatzkreisläufe für Kühlwasser aufgebaut werden. Ohne sichere Kühlung drohen die Reaktoren auch nach langer Zeit wieder außer Kontrolle zu geraten, warnt selbst Experte Yamana, ein Befürworter der Atomkraft.
If we stop water feeding, supply, it will melt again.
Wenn wir den Wasserkreislauf stoppen, kann die Masse erneut schmelzen und Rekritikalität erreichen. Das heißt, es kann neue Kettenreaktionen geben. Das würde die Sicherheitsbehälter und die Gebäude noch mehr beschädigen. Daher müssen wir die Kühlung für mindestens 10 bis 20 Jahre sicherstellen.
3000 Menschen arbeiten heute täglich auf dem Gelände der Atomanlage. Sie räumen Trümmer weg, verlegen Wasser- und Stromleitungen und sichern die Gebäude ab. Ihre Arbeitsbedingungen sind hart und gefährlich. Es komme auch zu Schlampereien und Sicherheitslücken, berichtet der Journalist Tomohiko Suzuki. Er schuftete 5 Wochen lang undercover im Stil von Günter Wallraff als Leiharbeiter auf dem AKW-Gelände. Für die Filteranlagen, die die Reaktoren mit Kühlwasser versorgen, habe man Plastikschläuche statt Metallrohre verlegt, berichtete Suzuki. Wenn seinem Team passende Verbindungsstücke fehlten, habe man die Rohre einfach ineinander gesteckt.
Die Arbeitsvorgaben sind so straff, dass viele Arbeiter ihre Dosimeter manipulieren, weil sie aus Pflichterfüllung ihre Aufgaben schaffen wollen. Dabei gibt es viele Tricks. Man trägt das Dosimeter zum Beispiel zur Brust zugewandt oder in den Socken. Dadurch registriert das Gerät 10 bzw. 30 Minuten weniger. Die Verstrahlung der Arbeiter nach ihrer Schicht wird nachlässig gemessen.
Die Atomkonzerne TEPCO, Toshiba und Hitachi drücken sich vor ihrer Verantwortung für die Gesundheit der Arbeiter, indem sie die Arbeitsaufträge auf bis zu 10 Schichten von Subunternehmen verteilen. Jede 10. Firma davon gehört nach Suzukis Recherchen zu Japans Mafia, der Yakuza.
Diese Subfirmen können die Gesundheitsdokumente ihrer Arbeiter notfalls fälschen. TEPCO kann aber behaupten, davon nichts gewusst zu haben.
Der Schrecken der Atomkatastrophe ist Japans Bevölkerung tief in die Glieder gefahren. Die Menschen sind immer noch verunsichert, das Vertrauen in Regierung und Medien ist gesunken. Laut einer Umfrage des Deutschen Instituts für Japan-Studien haben 73% der Menschen im Großraum Tokio und im betroffenen Nordosten kein Vertrauen mehr in staatliche Institutionen. Die Soziologin Carola Hommerich hält das für sozial gefährlich.
Politikverdrossenheit ist eigentlich vielleicht das falsche Wort, weil es ist kein Desinteresse an der Politik, sondern wirklich ein Misstrauen oder Unzufriedenheit damit, was die Regierung da macht. Und wenn so ein Vertrauen nicht gegeben ist, fragt man sich, wie sich ein Land weiterentwickeln kann oder wie auch eine Wirtschaft wieder erstarken kann, was ja jetzt wirklich notwendig ist.
Auch die Medien haben an Vertrauen eingebüßt. Nur 13% der Befragten vertrauen auf eine objektive und vollständige Berichterstattung. Ein solches Misstrauen hat es in Japans Gesellschaft noch nie gegeben. Es drückt sich auch auf der Straße aus. Über 5 Millionen Japaner unterschrieben eine Petition für den Ausstieg aus der Atomkraft. Zur größten Protestkundgebung kamen im September etwa 50.000 Menschen und riefen "Auf Wiedersehen, Atomkraft!" Bislang hat der Staat nur eine Konsequenz aus seinen Fehlern gezogen. Die Agentur für industrielle und nukleare Sicherheit, NISA, die Atomaufsicht, gehört bald zum Umweltministerium. Dadurch soll sie unabhängiger werden. Bislang war sie dem Industrieministerium unterstellt, das die Atomindustrie förderte. Doch die Bürger wollen keine Untertanen mehr sein. Sie messen Strahlung, melden Hotspots und zwingen die Behörden zum Handeln. Mütter organisieren sich über das Internet, um ihre Kinder gegen die Strahlung zu schützen. Einige verklagten die Behörden, weil ihre Kinder Schulen in verstrahlten Gebieten besuchen müssen. Literatur-Nobelpreisträger Kenza Budo-Oe, einer der bekanntesten Atomkraftgegner in Japan, meint:
In der Vergangenheit wurde über Energiepolitik in Japan nur mit politischen und wirtschaftlichen Argumenten diskutiert. Jetzt ist Ethik zu einer neuen Idee in unserer Gesellschaft geworden. In Deutschland gab es eine Ethikkommission für den Atomausstieg. Das hat eine enorme Wirkung auf Japan gehabt. Jetzt steht Ethik über Politik und Wirtschaft. Das ist ein Wandel.
Das hat Folgen für die Energiepolitik. Im Moment sind nur noch 2 der 54 Atomkraftwerke in Japan am Netz. Der Rest liegt entweder seit dem Erdbeben still oder wurde wegen mangelnder Sicherheit und routinemäßiger Wartung abgeschaltet. Ende April wird auch das letzte Atomkraftwerk heruntergefahren. Den Ersatz für Strom aus Uran und Plutonium liefert der vermehrte Einsatz von Gas, Öl und Kohle. Japan wird vermutlich bis nächstes Jahr weitgehend atomstromfrei bleiben. Auf Anweisung der Regierung müssen die Betreiber nämlich nachweisen, dass die Kraftwerke einem so starken Beben und Tsunami wie vor einem Jahr standhalten. 2 Meiler haben diesen Stresstest bereits bestanden. Vielen Bürgern und Kritikern reicht das jedoch nicht. Der Ingenieur Masahi Goto, der früher Atomkraftwerke plante, ist Mitglied der Expertenkommission für die Stresstests.
Die Stresstests treffen letztlich keine Aussage über die Sicherheit. Sie simulieren nur einzelne Ereignisse, aber keine Verkettung von Ereignissen, wie wir sie letztes Jahr erlebt haben.
Viele Japaner wundern sich noch über eine andere Ungehörigkeit. Die Stresstests werden von der Atomaufsicht durchgeführt, jener Behörde, die seit dem Atomdesaster als Handlanger der Nuklearindustrie gilt. Der Energieexperte Tetsunari Iida meint:
It's a kind of a dirty hand working on a restart.
Es ist eine Art von schmutziger Hand, die den Neustart der Atommeiler organisiert. Selbst Leute ohne klare Meinung finden das problematisch. Aber viele in der Regierung wollen einen gewissen Anteil von Atomstrom am Energiemix behalten.
Den Entscheid darüber will die Regierung nicht vor dem Herbst fällen. Die Atomlobby hofft, dass die Wut der Bürger bis dahin nachgelassen hat und ein hoher Anteil von Atomstrom akzeptiert wird. Auch der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien wird blockiert. Ab dem 1. Juli müssen die Versorger zwar Strom aus Wind, Sonne, Erdwärme und Biomasse kaufen. Doch die Einspeisetarife sind immer noch nicht festgelegt. Die Atomlobby kämpft hinter den Kulissen gegen hohe Tarife, um einen Boom von erneuerbaren Energien zu verhindern. Experte Ida, Direktor des Instituts für nachhaltige Energien, klagt:
Im nuklearen Dorf und im Sekretariat des Industrieministeriums sitzen dieselben Leute wie vor dem 11. März. An der Debatte beteiligen sich jetzt auch einige Außenseiter wie ich. Aber grundsätzlich wird die Energiepolitik von den gleichen altmodisch denkenden Bürokraten wie früher gemacht.
Einen Durchbruch für erneuerbare Energien dürfte es ohnehin erst geben, wenn die Monopole auf dem Strommarkt zerschlagen sind. Industrieminister Yukio Edano, ein Reformer in der Regierung, hat dies erkannt. Er will den Fukushima-Betreiber TEPCO verstaatlichen und den Versorgern das Stromnetz abnehmen. Nur staatlicher Druck dürfte die Konzerne zwingen, mehr Ökostrom zu akzeptieren. Shuta Mano von der Stiftung für erneuerbare Energien betont:
The most important in our proposal is the grid connection. There's many, you know,
Am wichtigsten ist der Anschluss der Ökostromkraftwerke an das Übertragungsnetz. Bisher wird dies dem guten Willen der Versorger überlassen. Aber es sollte einen gesetzlichen Zwang geben. Die Ökostromproduzenten sollen nur die kürzeste Strecke zum nächsten Netzpunkt bezahlen.
Nicht nur die Energiedebatte in Tokio stockt. Auch in Fukushima stauen sich die Gefühle auf. Ein Jahr ist seit der zwangsweisen Evakuierung vergangen. In dem Ort Hidono, direkt unmittelbar an der 20 Kilometer Sperrzone, zweifeln die wenigen Rückkehrer an der Zukunft der Region. Die Reaktorruinen werden ja noch Jahrzehnte strahlen. Die Apothekerin Hiromi Inagawa sagt mit Tränen in den Augen:
Mit der Dekontaminierung will Japan vielleicht ein gutes Bild im Ausland abgeben. Aber dabei wird gar nicht an das Volk gedacht. Bestimmt kommen nur alte Leute zurück. Wenn sie sterben, sind auch die Dörfer tot. Ich möchte wirklich, dass die Politiker unsere Gefühle achten.
Diese Gefühle sind nicht nur Misstrauen in den Staat, sondern auch Trauer über die verlorene Heimat. Utsukushima, hübsches Land, hieß Fukushima seit alten Zeiten. Bäume, Berge, Gewässer und Himmel sehen wieder genauso schön aus wie vor dem 11. März. Nur die Strahlengefahr, die sieht man nicht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.